Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Fierce Female Lifting Podcast. Wir sind heute zu dritt. Ich habe die Melli wieder am Start, as usual. Und heute zum zweiten Mal dabei, die liebe Franzi, beziehungsweise Franziska, die schon die alten Folge kennen, kennen wahrscheinlich die Franzi schon, aber Franzi, vielleicht kannst du dich trotzdem kurz mal vorstellen, wer bist du? Was machst du und warum bist du hier?
Also ich bin hier, weil ihr mich eingeladen habt. ja, ich bin eben die Franziska oder Franzi. Ich bin Ärztin, also eigentlich Anästhesistin und Intensivmedizinerin am Krankenhaus Nord, im Krankenhaus Nord. Und nebenbei mache ich ein bisschen Bodybuilding und werde nächstes Jahr das erste Mal auf der Bühne stehen im Herbst.
Genau, und du machst ja eigentlich auch gerade diese Ausbildung zur Ernährungsmedizin, gell?
Genau, ja. Also ich mache gerade, das ist so ein Halbjahreskurs zur Ernährungsmedizinerin, dürfte ich dann auch Ernährungspläne schreiben und Ernährungsberatung anbieten, all diese Dinge, ja.
Genau. Sehr cool, genau. Und deswegen haben wir dich eigentlich heute eingeladen, weil wir mit dir quasi über Supplements ein bisschen quatschen wollen. Mhm. Und zwar prima jetzt eigentlich so auch versuchen, ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, was für Supplements wären zu empfehlen, ja, mhm. Und dann auch, wenn sie halt zu empfehlen sind, meine Katze, wenn sie zu empfehlen sind, in welcher Form soll ich sie nehmen, wann soll ich sie nehmen, welche Dosierung soll ich nehmen, wie kann ich mich da, vielleicht kann ich mich selber informieren, wo kann ich mich am besten selber informieren, genau, also da quasi so die ganzen Themen dazu. Supplements nehmen wir ja alle eigentlich, oder?
Schon. Ein paar, ja.
Ein paar. Melli, was nimmst du?
Alles. Alles. Also, es ist ziemlich lustig, weil, also hallo übrigens, ich bin auch da, guten Tag. Es ist ganz lustig, weil ein ehemaliger Studienkollege von mir hat mal vor kurzem geschrieben, du Melli, welche Supplements sollte ich denn eigentlich so nehmen, was brauche ich denn so? Und dann habe ich ihm mal ein Bild von meinem oder unserem Supplement-Schrank geschickt, weil es ist halt echt okay. So in unserer Küche halt so ein komplettes zwei so Kastel eigentlich alles voll mit Subs. Ich meine, drei Viertel davon gehören sowieso im Christa, der braucht ein bisschen mehr als ich. Aber ja, es ist halt ganz lustig. Ich meine, die Basics, die ich halt immer nehme, sind sowieso Vitamin D, Omega 3, der ganze Spaß, vor allem, weil ich halt Omega 3, ich esse keinen Fisch, dies, das, Ananas. Kreatin sowieso. Und dann noch ein paar Kleinigkeiten. Also ich nehme halt zum Beispiel noch Zink dazu, weil es mir mit der Haut ganz gut tut. Und Eisen, weil ich, also Eisen nicht jeden Tag, aber alle paar Tage mal, weil ich halt kein Fleisch esse. Und that's about it. So eigentlich. Hin und wieder ein bisschen so Ashwagandha und der ganze Spaß. Aber das ist mehr ein Experiment eigentlich, von daher.
Wir sind uns eh einig, dass wir Whey jetzt nicht zu den Supplements dazu tun.
La. Whey ist ein Grundnahrungsmittel.
Ja, aber immer noch in vielen Köpfen drinnen. Das
ja, nein. Also Whey ist für mich quasi einfach Molke in getrockneter Form. Ja. Es ist ja in Wahrheit nichts anderes.
Ja. Voll.
Genau. Ja, was das heißt, eigentlich sind wir da eh schon so die Basics, die man quasi so nehmen sollte, wären wahrscheinlich dann Vitamin D, Omega 3 und dann vermutlich noch Zink, Magnesium. Frau Doktor. Frau Doktor, was ist Ihre Meinung
dazu? Frau Doktor, was sagen Sie zu meinem Tag? Bitte, um Ihre Meinung.
Also grundsätzlich bin ich, was Supplements betrifft, sehr, 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 sehr zurückhaltend und sehe das auch mehr so als ein, dass man es bedarfsorientiert nimmt. Also ich bin jetzt der Meinung, dass man in einer Off-Season mit Kalorienüberschuss jetzt nicht unbedingt einen Riesen-Stack an Supplements braucht. Wenn es dann gegen Ende der Prep mit zunehmender weniger Ernährung, die man eben, oder dass man eben seine Nährstoffe mehr über die Nahrung zuführen kann, dann werden sie wahrscheinlich auch bei mir wieder eine größere Bedeutung haben, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man in der Off-Season jetzt nicht unbedingt viele Supplements braucht. Kreatin ist natürlich ausgenommen, das haben wir glaube ich eh schon, oder das ist eh weithin bekannt. ja, also grundsätzlich bin ich jetzt nicht so der Verfechter von Supplements. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig oder schwierig. Es fällt mir halt oft auf, wenn Leute mit dem Sport beginnen, dass halt das Erste, was sie machen, ist einmal sich ein riesen Supplement-Stack zuzulegen. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man zuerst bearbeiten muss. Und mein Coach, Grüße an den Valentin, hat das irgendwie auch so schön in seinem Sheet stehen, so dass Supplements so das extra 1% sind. Und ich finde, das fasst ganz gut zusammen. Ja. Also.
Da war der Hund.
Sie stimmt mir vollumfassend zu.
Sie will auch den Valentin grüßen.
Genau das.
Ja. Ja. Also da sind wir uns, glaube ich, eh alle einig. Also halt die Baseline, die Basics, die Basis, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, die muss einfach mal stimmen, die muss passen. Ja. Mal zu oberster Stelle steht Ernährung, genügend ausreichend Obst und Gemüse essen, ausreichend Schlaf. Ja, ich habe interessanterweise letztens die Frage bekommen, wie wichtig ist eigentlich Schlaf? Okay. Ja. Könnt schon ein bisschen was ausmachen.
Würde schon hin und wieder mal ein bisschen schlafen, ja. Wäre schon gut.
Wäre nicht schlecht, ja. Aber jetzt angenommen, so die Basis funktioniert jetzt mal und steht. Mhm. Ja. Man sagt ja oft, Vitamin D ist ja generell quasi ein Problemnährstoff in der Bevölkerung.
Ja, in unserem Kreis überhaupt, ja.
Genau, weil die meisten quasi Vitamin D-Mangel haben. Vitamin D ist ja jetzt nicht so hundertprozentig ein Vitamin, weil es ja von uns selber produziert werden kann, unter der Voraussetzung, dass wir halt UV-Einstrahlung haben, also dass wir halt quasi im Sonnenlicht sind, kann unsere Haut ja Vitamin D genau produzieren. Dementsprechend steigt ja auch der Bedarf, wenn man, also wirklich Vitamin D-Bedarf, also Aufnahme, wenn man jetzt nicht sehr oft rauskommt, und ja, also warum braucht man eigentlich Vitamin D?
Ja, also Vitamin D zum einen, das Schöne ist, Vitamin D kann man ja sehr gut messen, also einfach eine Blutabnahme machen, Spiegel bestimmen lassen, und es ist tatsächlich so, dass das eigentlich bei jedem in einem wirklich niedrigen Bereich ist. Also nicht nur niedrig, sondern wirklich niedrig.
Also quasi zu niedrig.
Quasi um einiges zu niedrig, ja. Genau so ist es. Also primär ist es gibt ja immer so die Wirkungen, die einem Supplement nachgesagt werden, warum man sie unbedingt kaufen soll. Und es gibt halt die Wirkungen, die ein Supplement wirklich hat. Und das einzig wirklich Nachgewiesene bei Vitamin D ist eben die Osteoporose-Prophylaxe. Und das darf man vor allem bei uns Frauen auf gar keinen Fall unterschätzen. Also gerade wir Frauen neigen dann im Wechsel massiv dazu. Man sagt ja, ab 35 beginnt, sollte man spätestens mit Osteoporose-Prophylaxe beginnen, was wir ja perfekt machen, weil wir alle Bodybuilding betreiben. Also es gibt ja keine bessere Osteoporose-Prophylaxe als schweres Gewicht von draußen. Und alles andere sollte dann eben das Vitamin D3 machen. Dann gibt es noch so die positiven Effekte aufs Herz-Kreislauf-System, Immunsystem, das ihm gerne nachgesagt wird, aber ehrlicherweise gibt es da keine Nachweise, dass das wirklich was hilft oder dafür gut ist. Genau. Und das dann gibt es noch diesen, ganz kurz, falls euch das auch oder so, falls euch das eben auch interessiert, mit diesem K2, dass man eben dazu kombinieren soll oder in vielen Supplements auch drinnen ist. Das hat eigentlich nur den Effekt, dass eben das Kalzium, das wir zu uns nehmen, auch wirklich dorthin kommt, wo es hingehört, eben in den Knochen und nicht woanders hin. Vitamin K2 ist aber in der Nahrung relativ häufig vorhanden, gerade in Fleisch, Eiern, Milchprodukten. Das heißt, meistens sind wir da eh gedeckt. Aber man kann es, wenn man sich da unsicher ist, dazu kombinieren.
Was mich jetzt interessiert, weil du gerade sagst, das kann man ja eigentlich sehr leicht im Blut testen. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Blutabnahme mache, sage ich dann einfach, sie soll meinen Vitamin D-Status mitprüfen. Genau. Ja. Wie viel kostet das so in etwa?
Ich glaube, das kostet gar nichts, ehrlicherweise. Ist also Vitamin D ist, glaube ich, einfach dabei.
ja, wenn es gesunden Untersuchungen oder sowas machen lässt, dann wird das, glaube ich, immer mitbestimmt. Ja. Weil das hat, also mir ist das bis jetzt immer gesagt worden, wie man, also mir ist immer gesagt worden, ich habe einen Vitamin D-Mangel. Also das habe ich nicht.
Also ich habe letztens Gesunduntersuchungen gemacht.
Bitte?
Ich habe letztens Gesunduntersuchungen gemacht und da war das ganz sicher nicht dabei.
Okay. Okay.
Was mich interessiert hätte, nämlich. Ja. Aber ja, war nicht dabei.
Okay. Na, also man muss es schon oft dazu sagen, was man jetzt genau will. Was ich noch sagen wollte, Vitamin D wird übrigens, beziehungsweise ein Vitamin D-Spiegel, der im gesunden Bereich ist, ist auch momentan relativ brisant, was Covid angeht. Und die meisten schweren Verläufe, also 65%, haben einen Vitamin D-Mangel. Das heißt, schaut auf euer Vitamin D.
Ah. Aber ist das irgendwie, also ist jetzt nur aus Interesse, ist das nicht, also ist es dann. Okay, das ist jetzt voll schwierig zum Formulieren. Also, wie sage ich das jetzt? Ist es also schon in Bezug auf die Leute, die wirklich Covid haben, oder ist es nicht eh quasi einfach nur repräsentativ für das, was sowieso die Gesamtbevölkerung hat? Weil es haben ja eine große Gesamtbevölkerung ja sowieso einen Vitamin D-Mangel, was halt einfach ja nur wieder heißen könnte, okay, es sind halt genau gleich viele dann wieder da drinnen, die halt sowieso einen Vitamin D-Mangel hätten. Weißt du, was ich meine?
Ist das ja, dass es ein Surrogatparameter ist. Ich finde Surrogatparameter total toll, weil das sind einfach Parameter, die man halt so zufällig auch mitmisst, aber die jetzt nicht wirklich was aussagen. Und dass man zum Beispiel Vitamin D-Spiegel jetzt als, dass man dann sowieso weniger rausgeht und also, dass das nur so ein Nebeneffekt ist. Kann natürlich sein, aber ich finde, es gibt nichts Einfacheres, als Vitamin D zu supplementieren und wenn es vielleicht hilft, why not?
Definitiv. Sind dir eigentlich bei Vitamin D jetzt, also ich glaube, die Frage haben wir gar nicht aufgeschrieben, aber nur so, falls du das jetzt im Kopf hast, auch Effekte bekannt hinsichtlich dem, weil es ja, was der mit Winterdepression und so weiter ist, ja auch im Grunde eigentlich, also oft mit dem irgendwie in Zusammenhang gestellt. Mhm. Ist es wirklich Vitamin D oder ist es einfach generell so, okay, du kommst einfach nicht raus und das macht dich halt?
Ja, ich glaube, es ist auch viel, also Melatonin und Vitamin D irgendwie. Mhm. Gemeinsam, aber genau weiß ich es jetzt nicht mehr.
Okay.
Aber ich glaube, dass es eben Melatonin und Vitamin D ist.
Okay. Ja. Wenn ich jetzt eigentlich Vitamin D-Supplement nehme, da ist ja quasi meistens so die Dosierungen, stehen da ja so eine Kapsel einmal die Woche. Ja? Mhm. Wie weiß ich jetzt, wie viel ich jetzt wirklich nehmen soll? Weil es viele sagen ja auch, dass diese Angaben, die auf ganzen Nahrungsergänzungsmittel oben stehen, eigentlich gerade Vitamin D, ein spezieller Fall, zu niedrig sind und dass man da eigentlich noch deutlich mehr nehmen kann. Also ich habe es gerade vorher geschaut und mein Supplement hat 5000 IE. Mhm. Genau. Und ich glaube, dass ja, also nicht die Empfehlung ist eigentlich 200 IE täglich?
Na, 1000 bis 2000 pro Tag.
1000 bis 2000 pro Tag.
Genau.
Mhm. Wobei, und es ist ja die Max.
Sorry. Es ist ja auch so, also, dass ja 1000 bis 2000 ist ja eigentlich auch schon als unterstes Ding irgendwo so ein bisschen angesetzt, oder? Weil es ist ja Safe Upper Limits sind ja bei 10.000 eigentlich eher. Mhm. Und es wird ja auch zum Beispiel in Kanada und überall schon 3.000 bis 4.000 oder so, glaube ich, pro Tag ungefähr empfohlen. Weil das ist auch ungefähr das, was ich zum Beispiel meinen Trainees immer sage, dass sie ungefähr das circa nehmen sollten und mit dem ich auch selber gut fahre. Aber das ist ja, ich finde das halt so crazy, weil das bei uns halt
viel. Ja, weil es halt super, super niedrig ist im Vergleich dazu halt auch.
Voll, ja, ich glaube aber schon auch, dass, also das Vitamin D, das ich nehme zum Beispiel, das ist eins aus der Apotheke und da ist das ganz genau beschrieben, dass man eben, und das finde ich auch sinnvoll am Anfang, wenn man beginnt damit und der Mangel eben da ist, dass man eben deutlich mehr nimmt und dann nach 6 Wochen eben auf so eine Haltungsdosis runtergeht.
Mhm.
Ja, man kann genau. Und vielleicht auch noch wichtig, weil bei uns wird es oft in Mikrogramm angegeben und nicht in Einheiten. Da kann man sich merken, dass 40 Einheiten ein Mikrogramm sind. Das heißt, pro Tag eben 25 bis 50 Mikrogramm sollte, ja, solltet ihr aber auch im Supplement nur Mikrogramm finden, dann umrechnen.
Ja, direkt Notiz machen, weil das habe ich auch nicht gewusst, ehrlich gesagt.
1 zu 40
Einheiten gerechnet, also von dem her. Sehr cool. Sehr, sehr cool.
Was ist eigentlich der Unterschied? Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es gibt ja Vitamin D quasi auf die Tropfen und die Tabletten. Ja. Was wäre da zu bevorzugen? Wo sind die Vor- und Nachteile zwischen den verschiedenen Präparaten? Weil ich kriege halt oft mit, dass halt so ältere Personen, wo dann ein quasi, dass er, glaube ich, dann eh irgendwann wirklich Schicksal von der Gesunduntersuchung ist. Ich bin doch noch nicht alt genug, vielleicht war es deswegen noch nicht dabei.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich glaube, nächstes Jahr ist es dann anders, weil du vorher gesagt hast, ab 35. da kommt dann aus der Ferose-Prophylaxe. Yay. Aber ich krieg's halt mit, weil die wenn die dann quasi mit dem Vitaminmangel bekommen, verschreibt dann der Arzt oft diese Vitamin D-Tropfen.
Genau, Oleovit D3. das ist eigentlich der Klassiker, ja. Also das ist auch das, was ich nehme.
Und ist da jetzt irgendein Unterschied zu den Tabletten oder wo ist der Vor- und Nachteil?
Zum einen ist das eben so eine Öllösung eben für die Aufnahme. Okay. Und zum anderen gibt es schon die, wird jetzt nur was Kleines sein, aber das habe ich letztens gelesen und fand ich eigentlich ja, dass man sich eben diese ganzen unnötigen Nebenprodukte, die durchs Machen einer Kapsel entstehen, einfach spart, wenn man direkt das Vitamin D als Tropfen nimmt.
Achso, okay.
Ja. Magst du vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen, weil du jetzt eben das mit dieser ölhaltigen Lösung erzählt hast, nämlich für die, die es vielleicht nicht wissen, warum das sinnvoll sein könnte, magst du es vielleicht noch kurz ein bisschen erklären?
Wegen der Fettlöslichkeit, dass das Vitamin eben dann auch aufgenommen werden kann, gemeinsam mit Fett.
So. Dankeschön. Weil es halt vielleicht nicht so klar ist, wenn man dachte, machen wir das noch kurz.
Und ich persönlich habe auch so einen Faible, also ich kaufe mir die Supplements, die sehr wenigen, die ich nehme. Wenn es sie gibt in der Apotheke, ich kann es jetzt nicht genau irgendwie beziffern, aber ich persönlich habe dabei ein besseres Gefühl, weil ich das Gefühl habe, dass es in der Apotheke halt besser kontrolliert wird. Aber muss nicht stimmen. Ja.
Das ist ja, glaube ich, generell so ein bisschen ein Problem von der Supplement-Industrie, weil es jetzt sehr unreglementiert ist. Mhm. Also da kann ich schon verstehen, wenn man sagt, man geht dann in die Apotheke. Aber es kommt, glaube ich, finde ich auch ein bisschen drauf an, bei was, weil wenn man halt Whey als Supplement sieht und dann will man sich Whey in der Apotheke holen, dann zahlt man halt das Zehnfache, obwohl man jetzt nichts Besseres bekommt.
Also da ist ja, glaube ich, auch ein Unterschied, ob das Produkt jetzt unter quasi Nahrungsergänzungsmittel fällt oder Pharmazeutika.
Ja.
Pharmazeutika sind halt extrem, extrem streng.
Ja.
Und jetzt Nahrungsergänzungsmittel an sich per se.
Genau.
Da gibt es jetzt nicht wirklich sehr viel geregelte Dinge.
Ja, allein eben diese Vitamin-D-Tropfen, die ich nehme, die sind ja total hoch dosiert. Also das ist ja ein Tropfen schon, weiß ich nicht, wie viele Einheiten. Also da muss man am Tag eigentlich nur 2 Tropfen nehmen. Das kann man natürlich viel leichter überdosieren.
Stimmt, danke. Ja. Was ist denn da eigentlich, ab wann spricht man von einer Überdosis? Oder was ist da die obere Grenze, was man an Vitamin D nehmen sollte? Und was kann passieren, wenn ich zu viel Vitamin D nehme?
Was passieren kann, weiß ich ehrlicherweise gar nicht, habe ich auch nirgends gefunden. Es gibt aber schon gerade zum Beispiel in der Therapie von Multipler Sklerose so eine Vitamin-D-Stoßtherapie eben bei bei Krankheiten, die eben durchs Immunsystem bedingt sind, wo man dann 20.000 Einheiten am Tag nimmt. Ist natürlich nichts, bitte nicht einfach machen, sondern das im Krankenhaus auf einer Station geben lassen. Aber dementsprechend kann man für kurze Zeit das schon sehr, sehr hoch dosieren. Aber sollte man eben nicht einfach machen. Ich habe jetzt nur das Beispiel gesagt, dass das eben eine Therapie wäre. Und da kommt es jetzt auch nicht unbedingt zu Problemen.
Voll. Vielleicht wäre es generell noch ganz kurz ganz sinnvoll, einen kurzen Disclaimer zu machen. Das hätte man eigentlich zu Beginn schon machen sollen. Aber dass es sich bei all diesen Dingen, die wir jetzt natürlich sagen, einfach nur um Fakten handelt und nicht um persönliche Empfehlungen.
Sehr viel. Ganz nicht 20.000 Einheiten am Tag.
Genau.
Wobei, heute können wir sogar sagen, wir sind
ja
keine Ärzte, wir haben ja
Ärzte. Wir sind keine Ärzte, aber die Frau Doktor ist Ärztin.
Ja. perfekt.
Trotzdem, aber bevor ihr halt irgendwie unsicher seid, bitte, bitte geht zu eurem eigenen Hausarzt und klärt es mit ihm ab, ob ihr Vitamin D supplementieren sollt oder nicht und welche Menge ihr nehmen solltet.
Ja. Was genau, da kann man dann auch einen Stufenplan geben, mit wie vielen beginnen und dann nach welcher Zeit wie runtergehen.
Was mich jetzt noch voll interessieren würde, einfach so ist kurz zwischendurch das Thema eingeworfen und das ist wirklich nur deine persönliche Erfahrung, Franzi. Wie ist es eigentlich, wie wird mit diesem Thema im, im Medizinstudium, sage ich jetzt mal, umgegangen? Also, wird das überhaupt irgendwann einmal angesprochen oder wie kriegt man das, wenn man in so einer ärztlichen Ausbildung ist quasi? Wie bekommt man das Thema Supplements dann mit? Ist das dann eher sehr, sehr kritisch betrachtet oder ist das sowas, wo man halt sagt, okay, da muss man sich sowieso zu 100% selber irgendwie informieren oder wie? Weil es ist halt oft so, man geht ja oft einmal zu einem Arzt und der hat aber eigentlich keine Ahnung, was du machst, wenn du sagst, du nimmst
Kreatin. Ja, hat seine Meinung und ja.
Ja, und der glaubt halt, du stoffst, wenn du sagst, du nimmst Kreatin oder sowas. Also, drum würde es mich einfach interessieren, was da so deine persönlichen Erfahrungen sind, einfach aus der Ausbildung oder ob du das alles irgendwie selber angeeignet hast, weil es halt auch irgendwo spannend ist.
Also im Studium wird es meines Wissens nach gar nicht gemacht. Da hat man nur so 2 Stunden oder so Ernährung in einem Praktikum. Also ich habe alles selber gelernt. Jetzt in der Ernährungsmedizin-Ausbildung wird es schon beleuchtet, aber die sehen das oder beleuchten das auch sehr, sehr kritisch, diesen ganzen Supplementmarkt.
Mhm. Ja. Okay. Muss ich schon sagen. Ja. Also ich weiß auch bei mir im Studium, also Supplements, es ist jetzt nicht so, dass es komplett verteufelt wird, aber es ist noch immer, also es wird halt, beim Studium werden halt im Prinzip die ganzen Empfehlungen von der DGE gepriesen. Ja. Und die DGE ist ja im Prinzip der Meinung, dass so ziemlich alle Sachen durch eine ausgewogene Ernährung großteils abgedeckt werden können. Und beziehungsweise auch die DGE spricht die Empfehlungen aus für eine Bevölkerung, die bei weitem nicht so eine hohe Aktivität haben, wie wir jetzt einfach zum Beispiel. Ja. Also da ist halt zum Beispiel auch die, durch unser Training und durch, wir trainieren ja 4, 5, 6 Mal die Woche. Wenn wir dann auch noch auf der Diät sind, zum Beispiel auch durch den hohen Defizit, wir setzen unseren Körper da schon sehr großen Stress aus. Dementsprechend wird, also ja, kann es dann natürlich dann noch Sinn machen, durch Supplements einfach gezielt gewisse Prozesse zu unterstützen, wie halt jetzt zum Beispiel auch also entzündungshemmende Prozesse. Ja, und da können wir gleich zum Beispiel auch Omega-3 eingehen. Was für eine Überleitung, oder?
Was für eine Transition, wow.
Geil. Weil Omega-3 ist ja eigentlich auch so das nächste große Supplement, was man ständig irgendwie in den Medien hört und das man quasi zu sich nehmen sollte, was sehr gesund ist, was sehr viele positive Wirkstoffe und Eigenschaften für den Körper hat. Mhm. Was genau heißt eigentlich Omega-3 oder Fischöl?
Das wollte ich noch ganz kurz vorher ergänzen, weil ich vorher gesagt habe, dass mit diesem Supplement verteufeln im Ernährungsmedizin-Ausbildung jetzt nicht das Supplement an sich, sondern eben die Werbung und der Markt, der dadurch entsteht und eben diese Geldmache. Also jetzt gar nicht das Supplement ist jetzt böse, sondern einfach, dass der Markt halt ein schwieriger ist. Wollte ich nur ergänzen. Omega-D3, ja, das ist ja, wie du auch schon gesagt hast, wird so ein bisschen gehypt als das super Supplement, durch das wir alle herzgesund werden und bleiben. In Wahrheit bleibt auch, wenn man sich Omega-D3 anschaut, sehr wenig über von Wirkungen. Omega-3 natürlich.
Das ist mein Vitamin D3.
Ja, ich bin noch vermischt die zwei. Also es bleibt relativ wenig über. Es wird ja irgendwie gesagt, es senkt das Herzinfarktrisiko, es senkt das Schlaganfallrisiko, eben Immunsystem, alles super. Bleibt eigentlich nicht wirklich was übrig. Das, was man weiß, ist, dass es eben einen Effekt darauf hat, die Triglyceride zu senken, was dann natürlich indirekt für Atherosklerose ja zuständig ist. Ich habe aber gestern erst wieder gelesen, irgendwie so von der Deutschen Verbraucherzentrale irgendwie so, die eben auch klar sagen, Omega-3 ist für gesunde Menschen nicht notwendig, das zu supplementieren. Und es ist auch aus der Therapie nach Herzinfarkt und so weiter eigentlich rausgefallen. Ja.
Okay. Das wird wahrscheinlich auch sowas sein, wo man halt sagt, okay, wenn jetzt deine Zufuhr über die Ernährung zu gering ist, sage ich jetzt einmal, zum Beispiel irgendwie in meinem Fall, wo ich halt nichts in diese Richtung sonst irgendwie essen würde, ist ja nie Lachs oder sonst was, macht es halt schon Sinn. Aber wenn du halt eh genug über die Ernährung zuführst, dann es ist ja was sich zuführen lässt. Also es wäre jetzt eine Lüge, wenn man sagen würde, du brauchst es als Supplement. Also da wird es wahrscheinlich in diese Kategorie reinfallen von nice to have, aber not must have.
Ja. Was aber, glaube ich, noch wichtig ist zu erwähnen, gerade für Vegetarier, Veganer, dass eben, man hört ja immer wieder, Leinöl und Leinsamen sind so tolle Quellen von Omega-3, das kann der Körper nicht verwerten, also das ist relativ sinnlos. Es gibt so Algen, die können aber auch deutlich weniger aufgenommen werden. Also da muss man sagen, ist Fisch eigentlich das Beste.
Also im Wesentlichen geht es ja darum, dass diese Omega-3 bedeutet, das ist im Prinzip eine dreifach ungesättigte Fettsäure. Und dass es in den pflanzlichen Produkten vorkommt, ist im Prinzip das Alpha-Linolensäure. Der Körper kann aber daraus nicht quasi die Eicosanoide. Ich kann dieses Wort nie aussprechen. Ich hasse
EPA
es.
EPA und DHA.
Nein, das ist nämlich die Fettsäure. Das ist die Fettsäure.
Ja, ja. So,
und diese, aus EPA und DHA kann der Körper dann quasi diese Eicosanoide oder so.
Sorry, ich habe mir gedacht, du bist
raus. Nein, genau. Eben also herstellen und produzieren. Und aber aus Alpha-Linolensäure kann das halt nicht machen. Genau. Ja, dementsprechend sollte schon eine gewisse Zufuhr haben. Die DGE empfiehlt wieder 1 Gramm am Tag. Also bis zu 1 Gramm am Tag. Und also ich persönlich würde, also ich nehme Fischöl am Tag, also ich nehme Kapseln, ich nehme glaube ich sogar 2 Gramm am Tag.
Ja, 2 bis 3 ist
genau. Weil es einfach die möglichen Vorteile, die ich dadurch irgendwie bekommen kann, also ich kann heute nicht reden. Oh mein Gott, ja. Also die möglichen Vorteile, die überwiegen können, sind einfach deutlich höher als jetzt durch irgendwelche, also durch Nachteile oder sonst ähnliches. Und ich muss ehrlich gestehen, ich esse irrsinnig gerne Lachs. Mhm. Ja, also ich esse auch gerne Fisch, aber ich esse ihn sehr, sehr, sehr selten. Zum Teil auch irgendwie ein bisschen aus, also weiß nicht, sagen wir einfach auch Kostengründen, ethischen Gründen. Mhm. Da ich will halt, weiß nicht, da esse ich doch lieber das Händel aus Österreich, als jetzt irgendwie ein Zuchtlachs aus Norwegen oder aus dem Pazifik oder ähnliches. Von daher, ja, bin ich eigentlich schon, und ich glaube, ich fahre auch damit relativ gut, dass ich da jetzt Fischölkapseln supplementiere.
Also ich nehme es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es in der PrEP nehmen werde. Ich meine, da geht sich sicher Lachs nicht mehr aus.
Wahrscheinlich nicht.
Thunfisch eventuell schon. Also ich esse eigentlich meistens Thunfisch, wenn ich was esse. Aber ja, keine Ahnung.
Thunfisch ist aber relativ fettarm. Also da ist gar nicht so viel drin. Ja. Also es wäre Heringsfilet, das wäre halt eine tolle Quelle dafür.
Hat aber keiner die Makros dafür.
Oh, ja, wenn man sich jetzt so ein Omega-3-Supplement besorgt, worauf sollte man eigentlich aufpassen oder was sollte man da berücksichtigen?
Naja, dass die richtige Menge drin ist und dass man es im Kühlschrank aufbewahrt.
Was wäre jetzt so die richtige Menge oder die richtige Zusammensetzung von dem? Hast du das irgendwo ein bisschen parat oder im Kopf?
Naja, 2 bis 3 Gramm von, ja, einfach. Aber das genaue Verhältnis habe ich jetzt nicht im Kopf. Ne?
Ist das nicht irgendwie 2:1 oder so einfach?
Ich glaube, nur so 600 zu 400. Also 600 Milligramm EPA und 400 DHA.
Weil ich glaube, in meinen ist 600, 300 drin oder so. Irgendwie so. Ja. Aber mit sowas in der Art. Das passt, kommt man, glaube ich, ganz gut hin, ja.
Man muss auch aufpassen, in manchen Supplementprodukten ist sehr, sehr, sehr viel Vitamin E auch noch zusätzlich drinnen, als Schutz für die Fettsäure an sich, weil die sind sehr, radikal, also sehr anfällig für Fettoxidation. Und da ist eben Vitamin E als Oxidationsschutz, wird dann oft zugesetzt. Deswegen soll man es übrigens auch im Kühlschrank aufbewahren, um da einfach gewisse Temperaturen, vor allem auch kein Sonnenlicht irgendwie einzuführen oder auszusetzen, damit man eben dieser Fettoxidation entgegentreten kann, sozusagen. Also da auch aufpassen, wenn sehr viel Vitamin E drinnen ist, dann ist es meistens nicht so gut qualitatives Supplement.
Ich bewahre tatsächlich.
Welche Mengen da genau sind, keine Ahnung.
Ich bewahre es tatsächlich immer voll gerne im Gefrierschrank auf. Okay. Weil man dann nicht mehr, also man hat ja dann danach oft so ein grausliches Aufstoßen, was halt so fischig ist. Das kann man damit ein bisschen, also es ist nicht immer, aber manchmal hilft es dann wirklich, dass es nicht so schlimm wird. Also wenn wer mit sowas zu kämpfen hat, Trick 17, Gefrierschrank.
Ich habe es ja auch, also die Großpackung habe ich im Tiefkühler und die kleine Packung immer im Kühlschrank. Ja. Und das, es schmeckt dann auch, also da allgemein so dieser Geruch und Geschmack wird. Also bloß nicht in eine Kapsel aufbeißen.
Oh mein Gott. Oh, okay. Don't do
that. Und Kapseln sollten eigentlich auch, also eine intakte Kapsel sollte nicht fischig riechen. Ja, also da vielleicht auch ein Qualitätsmerkmal von einem Supplement. Also es sollte eigentlich gar nicht fischig riechen. Natürlich kann es passieren, dass eine Kapsel kaputt geht und dann, dass die anderen Kapseln halt danach riechen. Das kann halt passieren. Aber eine intakte Kapsel sollte eigentlich nicht nach Fisch stinken.
Ja. Sehr schön gesagt.
Ja. Also Franzi, du nimmst Omega, also du wirst Sign the Prep nicht nehmen. Also
ich habe mich noch nicht genug damit auseinandergesetzt, aber ich glaube eher nicht. Ne? Okay. Weil ich dann eh so viel Cardio mache und Steps gehe, dass, glaube ich, meine Gefäße ausreichend geschützt sind.
Okay. Alles klar. Ja. Also ein good point, ja. Mhm. Aber also als Entzündungshemmer, sowas nicht irgendwie in die Richtung, um die Regeneration aktiv zu unterstützen?
Omega 3 meinst du jetzt?
Ja, genau.
Nö, findet man eigentlich nichts. Das Zweite, was man noch findet, was eben wirklich nachgewiesen ist, dass es den Blutdruck leicht senkt, aber so wenig, dass es halt eine medikamentöse Einstellung nicht verhindern wird. Ja.
Der Blutdruck sollte bei uns eigentlich eh in Check sein, würde ich jetzt einmal so behaupten, mit dem, was wir so an gesunden Dingen für unser Herz tun.
Ja, so aber halt, also so ganz tief in der Off-Season bei manchen Männern bin ich mir da nie so hundertprozentig sicher.
Cardio schadet da nicht, ja, oder Machete mit seinen stetig zunehmen und den ganzen Tag vorm Laptop sitzen.
Ja.
Weil man sagt ja schon, dass das Ausdauertraining und das Andauernde natürlich einen deutlich positiveren Effekt hat als dieses Disruptive, das man im Bodybuilding halt hat.
Mhm.
Also ganz trennen würde ich die zwei, oder trennen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man durch Bodybuilding jetzt zu viel für das Herz-Kreislauf-System tut.
Ja, ja. Voll. So, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte gerade irgendeine Frage stellen. Es ist mir jetzt leider...
Vielleicht über Magnesium sprechen.
Lass uns über Magnesium sprechen. Das war zwar nicht meine Frage, aber vielleicht fällt es mir noch ein.
Achso, ich dachte vielleicht. Wenn es dir noch einfällt. Zum einen, Magnesium ist ja auch so ein Ding, das eigentlich, glaube ich, fast jeder nimmt. Dieser Mythos mit, man soll Magnesium nehmen, damit diese Muskelkrämpfe aufhören, ist absoluter Schwachsinn. Das macht Magnesium gar nicht. Was Magnesium macht, ist, dass man eben, wenn man einen Magnesiummangel hat, kann der Blutdruck hochgehen, die Glukosetoleranz kann runtergehen. Und es ist auch protektiv gegen Depressionen. Auch ganz gut. Ja, aber, und einzelne Studien sagen auch, dass man dadurch besser schläft. Das heißt, Magnesium wäre eines der Supplemente, das man eher am Abend nehmen kann, soll, bleibt Ihnen selbst überlassen, ob er da einen Effekt auch merkt oder nicht. Und ein sehr interessanter Effekt von Magnesium, was auch der einzige Grund ist, warum ich Magnesium nehme, ist, dass es bei Migräne prophylaktisch wirken kann. Und ich muss sagen, seit ich eben Magnesium nehme, jeden Tag, geht das mit der Migräne deutlich besser. Okay, also das ist auf jeden Fall ein Point.
Das wusste ich gar nicht. Das ist cool.
Das ist sehr interessant, ja.
Ich bin jetzt mal
welche Mengen?
Ganz, ganz selten drin, aber auch wirklich eben eigentlich nur vor dem Schlafen gehen halt. So.
Ja, ich glaube jetzt Magnesium, bevor ich das mit der Migräne eben ein bisschen recherchiert habe, habe ich es auch gar nicht genommen. Also man sieht schon, ich bin jetzt nicht so der Supplementnehmer. Ich glaube auch nicht, dass es so, wie es propagiert wird, unbedingt notwendig ist, dass es jeder Sportler nimmt. Aber wie gesagt, ich nehme es jetzt nur aus Migränegründen und daher, da wirkt es echt gut.
Ja. Petra, nimmst du es?
Ich nehme Magnesium, ja.
Okay.
Ja. Auch wieder unter dem Faktor so, es schadet nicht, wenn ich es nicht nehme.
Wobei, da kommt es ja voll drauf an, welche Form man nimmt, gell? Weil es gibt ja auch wirklich Formen, die der Körper ja gar nicht verwerten kann. Ich weiß es leider gerade nicht.
Ja, da kenne ich zu wenig aus. Ja, ich habe also eins aus der Apotheke.
Also das Einzige, was ich weiß, ist, dass Magnesiumcitrat, das eine gute, es gibt jetzt da jetzt wahrscheinlich eine gute, schlechte, aber halt eine verwertbare Form ist. Aber es gibt irgendeine, und ich habe jetzt aber den Namen nicht im Kopf, die für den Körper quasi so nicht verwertbar ist, aber die auch sehr oft verkauft wird. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich habe jetzt nicht im Kopf.
Oh.
Oxid? Nein.
Oxid?
Ist es? Nein.
Kann gut sein, ja.
Gibt's ja, ich glaube, es ist Magnesium, weil das ist das Magnosolv.
Ja.
Das ist zum Beispiel Magnesiumoxid.
Mhm. Perfekt. Mhm.
Und das wird...
Bei Magnosolv ist das, was ich nehme, und das sind zwei verschiedene drinnen.
Okay. Ja. Also es ist halt prinzipiell so, dass es jetzt gar nicht vom Körper verwertet wird, einfach die Rezeptionsrate ist geringer. Ja. Also da ist es also, und dem Magnesiumcitrat hat im Prinzip da die beste Resorptionsrate. Aber es ist jetzt auch jetzt nicht... Ja, es ist auch Magnesium... Ich weiß nicht, so die Empfehlung sind, glaube ich, so 300 bis 400 Milligramm am Tag.
Genau, 200 bis 400, ja.
Ja.
Magnesium hat halt 365, so wie die Tage im Jahr. und natürlich, weil das möchte ich schon noch immer dazu sagen, wo bekommt man Magnesium auf natürlichem Wege her? Nüsse, Vollkornprodukte, viele Gemüsesorten haben es eigentlich drin, vor allem Soja, Bananen.
Man muss halt auch dazu sagen, Magnesium ist, wenn du das Magnesium, welches Magnesium war das jetzt? Zitrat?
Zitrat.
Ja, ich habe jetzt so viele verschiedene Wörter im Kopf, es ist furchtbar. Wenn du das Magnesiumcitrat versuchst, ein Wasser aufzulösen, das ist eine Katastrophe. Also ich habe das in Pulverform und es löst sich nicht auf. Das ist wie so richtig sandig und das ist richtig ekelhaft. Also nur so als kleiner Ding, vielleicht eher, wenn sie es in Kapseln oder... andere Formen, gibt eher andere Formen, bevorzugen. Das ist ganz furchtbar. Aber ja. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, im selben Atemzug, nimmst du Zink zufällig?
Nein.
Gar nicht? Würdest du es
jetzt... Ich sage gar nichts, Franzige.
Ja. Dafür nehme ich Kurkuma, sonst fast keinen.
Ich nehme auch Kurkuma. Aber auch nur, weil ich, ja, durch den Sponsor ist es halt ein bisschen einfacher.
Ja. Voll. Zink, ja. Zink-Supplementierung ist tatsächlich nur dann sinnvoll oder hat einen positiven Effekt, wenn Zink im zu niedrigen Bereich ist. Das heißt, es bringt jetzt eigentlich wenig bis nichts, wenn es im hochnormalen Bereich liegt, so wie es zum Beispiel eben bei Magnesium und meiner Migräne ist. Da ist eben ein hochnormaler Bereich, den wir anstreben. Bei Zink ist es halt einfach der angegebene Bereich. Gerade Bodybuilder sollten ziemlich viel Zink haben, weil es in Haferflocken drin ist.
Wenn man Haferflocken isst, muss man auch dazu sagen.
Aber das ist dieses Klischee mit Bodybuilding und Haferflocken. In Fleisch ist es drin, in Eiern ist es drin, in Hülsenfrüchte, in Käse. Wer sich auch mal gönnen will, in Austern ist sehr viel Zink. Das heißt, ja, es ist eigentlich in sehr vielen Dingen drin. Was passiert jetzt, wenn ich zu wenig, also wenn mein Zink nicht in dem Rahmen ist, in dem es sein sollte, Testosteronspiegel kann sinken. Und was du eben vorher angesprochen hast, Melli, dass es eben bei manchen bei Akne gut hilft, der nachgewiesene Effekt ist ein sehr geringer, aber ich glaube, das ist einfach so ein, wenn es bei manchen gut hilft, dann hilft es halt gut und bei manchen hilft es halt nichts. Auch eventuell gut bei Depressionen. Und es kann sein, dass eine Erkältung dadurch weniger lang dauert. Aber wie gesagt, wenn das Zink sowieso in einem normalen Bereich ist, dann hat es jetzt eigentlich keinen Benefit, wenn ich es noch extra dazu nehme.
Ja, das könnte der Grund sein, warum es bei mir so eine gute Wirkung hat, weil Fleisch esse ich ja keines, Haferflocken esse ich kaum. Das Einzige von den Lebensmitteln, was du jetzt zum Beispiel erwähnt hast, was ich esse, dann halt Eier, aber das auch jetzt...
Austern.
Austern immer. Jeden Tag eigentlich zum Frühstück.
Jeden Tag. Donnerstag ist nicht Austerntag? Nein.
Nein, aber ich glaube, das ist genau... Ich merke das... Also ich habe noch nie bei einem Supplement wirklich gesagt, so wow, du merkst einen Unterschied, ob du es jetzt nimmst oder nicht. Weil gerade bei diesen Health Subs, da merkst du nicht wirklich einen Unterschied. Du nimmst es halt, um es zu nehmen. Und weil du halt das Gefühl hast, es tut dir was Gutes und du halt trotzdem irgendwo langfristig wahrscheinlich schon einen guten Effekt drauf hast. Aber du spürst jetzt nicht, ob du Omega-3 nimmst oder nicht. Aber gerade beim Vitamin D, das ist das einzige Supplement, wo ich es wirklich merke. Also wenn ich das einmal ein, zwei Wochen vergiss, wird meine Haut wirklich sichtlich schlechter. Und das weiß ich halt wirklich, weil sobald ich wieder anfange, wird es wieder besser. Und das habe ich vorher schon gehabt. Also das ist richtig crazy. Also ich bin da auch normalerweise sehr skeptisch, wenn es um solche anekdotischen Stories geht, weil das ist immer so, um Gottes Willen, Wundermittel und natürlich nicht. Aber für mich persönlich habe ich schon gemerkt, dass es mir echt extrem hilft. Also das ist schon cool.
Das ist schon sehr Zink sollte man auch eher langsam beginnen, weil es oder langsam aufspiegeln, weil es Verdauungsprobleme machen kann. Das war alles neben Ding. Aber wenn man es gut verträgt.
Ja. Ist es nicht beim Eisen auch so? Weil da also zumindest war es
bei mir damals so. Ja, Eisen vertragen sehr viele Leute nicht. Ja. Ich habe zum Glück immer schon einen Magen gehabt, der alles verträgt. Ich kenne sowas überhaupt nicht. Aber Eisen kann vor allem eben Magenschmerzen, Sodbrennen, sowas machen. Ja. Weil man es ja auch am besten auf nüchternen Magen nimmt. Und das vertragen halt dann viele nicht.
Ja. Stimmt, ja. Und mit Vitamin C dazu, sagt der Arzt immer. Also hat er mir damals gesagt.
Ja, Vitamin C dazu ist aber meistens mit Tabletten drin.
Bitte?
Ist aber meistens sowieso drin.
Ja, voll. Da war ich auch, weil ich bei der Blutuntersuchung ist ihm rausgekommen, dass ich einen Eisenmangel habe. Und dann hat er mir Vitamin D-Tabletten, also Eisentabletten verschrieben. Und ich gehe zur Apotheke und dann sagt sie mir, ich soll die Tabletten immer mit Orangensaft zu mir nehmen.
Ja, ja.
Also, Alter, das ist eigentlich so eine Frechheit, diese Aussage. Weil A, es ist eh schon Vitamin C in der Tablette selber drinnen. Und es ist einfach, Vitamin C soll deswegen in Verbindung damit aufgenommen werden, weil es halt zweiwertiges und dreiwertiges Eisen gibt. Und wir können halt das Dreiwertige besser resorbieren und in unseren Körper verarbeiten und aufnehmen. Und das Zweiwertige muss halt quasi durch das Vitamin C, ändert sich die Wertigkeit. Und das ist einfach so, du als Apothekerverkäuferin gibst mir gerade einfach komplett random irgendeine dumme Aussage in Wahrheit, mit der ich null anfangen kann. Ja, weil Orangensaft, Alter, als Vitamin C-Quelle auch noch, das ist ja das Nächste, ja. So, da habe ich mich echt damals aufgeregt. Ich meine, zu ihr nicht, ich habe gesagt, ja, danke. Aber im Nachhinein, egal.
Ja, aber mir haben sie damals Vitamin C-Brausetabletten einfach mitverkauft.
Das geht auch, ja. Aber das ist ja diese Standardaussage, was halt einfach auch immer gesagt wird, aus Prinzip. Also, wie ich das erste Mal beim Arzt war, wegen einem Eisenmangel oder der das erste Mal gesehen hat, hat sie da geheißen, ja, Vitamin C-Tabletten, perfekt. Eisentablette mit Orangensaft heute in der Früh. Also, das ist halt einfach die Standardaussage, ja. Das
aber es ist, es ist Vitamin C, das Orangen haben nicht einmal so einen hohen Vitamin C-Wert.
Ja, aber wenn du mit Spinat und Eisen.
Ja, ja.
Das war quasi eine Dezimalstelle. Das war ein Fehler in der Dezimalstelle damals, ja. Aber Orangensaft haben nicht so einen hohen Vitamin C-Wert. Eine Paprika, wenn du eine ganze Paprika isst, dann deckst du deinen Tagesbedarf von Vitamin C. Eine Paprika. Und eine Orange hat vielleicht ein Fünftel oder so. Ich keine Ahnung, ich sage jetzt irgendeine Zahl, ja.
Wie ist das überhaupt? Kein Rant irgendwie da draußen.
Aber es ist schon ein bisschen ein Rant, Petra. Es ist signifikant.
Ja, also komm, atme einmal tief ein und aus.
Das nächste.
Ja, bitte.
Sind diese Wunderbeeren, die ja mal diese Goji-Beeren oder sowas, ja. Die ja dann quasi das als die super Antioxidantien Vitamin C-Quelle verkauft worden sind. Und ich habe mir gedacht, so eine scheiß Heidelbeere aus Österreich hat genauso viel Vitamin C. Einfach genauso viel.
So wie es immer geheißen hat, die Chiasamen, die ja eigentlich gleich sind mit Leinsamen oder irgendwie so.
Aber aus Leinsamen kann man so einen coolen Pudding machen.
Ja, das stimmt.
Also ich habe schon so Tierpudding, das habe ich schon öfter. Zu meinen veganen Zeiten damals. Ist der.
Ja, das habe ich auch gemacht. Ja, fand ich aber nie so Bombe
eigentlich. Ja, der ist so glitschig gewesen. Ich mag das auch nicht so. Aber da sind wir eigentlich eh bei einem von den Themen, was wir auch ein bisschen so ansprechen wollten, was mit diesem, ich sage jetzt einmal, teilweise vielleicht Trend-Supplements oder Trend-Produkten vielleicht ein bisschen ist, was mit diesen Fancy-Produkten auch ist, weil es ist halt auch Ich meine, ihr habt jetzt beide schon Kurkuma angesprochen, was ihr nehmt, was ja was Gutes ist, so sage ich jetzt einmal, aber wo man halt auch jetzt, sage ich mal, als Laie vielleicht nicht unterscheiden kann, ist jetzt Kurkuma ein besseres Supplement als jetzt das nächste Trendprodukt, was halt also das ist ja voll schwierig zum Unterscheiden. Und ich weiß nicht, auf was wir zuerst eingehen sollen, auf Kurkuma und Ashwagandha oder auf das, wie man das unterscheidet.
Ja, wir können ja ein bisschen so als Pause mal über das andere reden, also nicht über ein Supplement, sondern über allgemein.
Ja, voll.
Wie man das allgemein, bla.
Genau. Also grundsätzlich ist relativ selten irgendwas Tolles dran. Also das haben wir auch, da hatten wir im Ernährungsmedizinkurs einen 1,5 Stunden Vortrag über Antioxidantien und eben dieses ganze Bla, und herausgekommen ist quasi nichts. Also es gibt immer wieder einzelne Studien, die sagen, das ist gut, aber unterm Strich bringt es einfach nichts. Ich persönlich recherchiere sehr viel, zum einen auf PubMed. Das ist eben diese Base, wo man Studien findet. Und Examine hat einfach alles perfekt aufgearbeitet und der Seite vertraue ich auch sehr.
Das ist auch meine Go-To-Quelle für Supplements oder wo ich irgendwas nachschaue oder weiterschicke oder so. Ich werde werde Examine in der Podcast-Beschreibung dann auch verlinken, dass die Leute da vielleicht hinkommen, weil das wäre ziemlich
auf jeden Fall,
wenn man da ein bisschen weiß, wo man recherchieren kann. Weil es ist schon, also wenn man einfach nur googelt, ist es echt.
Da haben wir eine tolle Geschichte.
Oh je. Da, wenn man mich einfach nur googelt, dann ich habe nämlich gegoogelt, wie viel Zink Sport.
Ja.
Ja. Mhm. Und da kam wirklich als oberstes Ding, kam dann als Antwort, warte, ich kann es schnell raussuchen und vorlesen.
Ja, weil Petra hat eben gesagt, ob ich gerne in der Podcast-Folge besprechen will, warum Sportler mehr Zink brauchen als Nicht-Sportler. Und ich habe dann nur gemeint, brauchen sie nicht. Und dann kam sie prompt mit ihrem Google-Search an.
Genau, also wie viel Zink Sportler? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für erwachsene Männer eine Zinkzufuhr von 10 Milligramm am Tag. Sportler sollten aber eine deutlich höhere Menge an Zink zu sich nehmen, da der Körper sich durch den Muskelaufbau ständig verändert und viel Zink für die Regeneration benötigt. Und dann habe ich gedacht, google ich Magnesium, wie viel Magnesium bei Sport? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt als tägliche Magnesiumzufuhr für einen Erwachsenen je nach Alter und Geschlecht 300 bis 400 Milligramm. Bei Sportlern kann der tägliche Magnesiumbedarf je nach sportlicher Beanspruchung sogar 2- bis 3-facher höher liegen. Mhm. Das war wirklich so der erste auf Google. Ich habe es eingegeben und dann kannst du zu oberst oben kam dieser Text eigentlich. Und wenn man das dann eben auf Examen dann eingibt, gibt es eigentlich gar keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass die Sportler tatsächlich einen höheren Bedarf haben.
Ich habe dann eben nachgeschaut, wo diese Links hinführen, die mir die Petra dann geschickt hat. Und das sind einfach alle Supplement-Seiten. Also, ja.
Aber ich glaube, dass diese Supplement-Seiten auch einfach, die übernehmen halt blind auch so DGE-Sachen oder sowas auch. Und das sind halt teilweise veraltete Informationen einfach. Und das ist halt, ich meine, für sie ist es natürlich sinnvoller, als wenn sie jetzt Examen reinschreiben, wo da halt das Richtige und da, also richtig falsch ist bei sowas, ich mag das nicht gern, weil es ein richtig und falsch ist, aber wo halt dieses Neuere und dieses Aktuellere, sage ich halt jetzt einmal, drinsteht,
Wobei, ich glaube, dass die DGE eigentlich nicht wirklich Empfehlungen für Sport
glaube ich auch nicht, nein.
Also ich kann mich jetzt auch nicht im Studium daran erinnern.
Eigentlich nichts,
ja. Also es ist halt eher Mann, Frau und nach Altersgruppen und dann Stillende und Schwangere.
Genau. Naja, aber Protein gibt es schon. Also mit 1,5 Gramm bis zu ist schon arg. Nein, 1,2 Gramm pro Kilo, glaube ich.
1,2. Nein. Weil dann, man braucht ja nur 0,8.
Genau, ja.
Ja.
Let's not talk. Ich kann doch Mohnnudeln als hauptwertiges Mittagessen zu mir nehmen.
Mohnnudeln?
Ja.
Mohnnudeln.
Oder Palatschinken.
Da sind die Gains voll safe.
Na gut.
Perfekt.
Das heißt, also wenn man jetzt sagen möchte, man möchte ein bisschen unterscheiden, einfach ist es jetzt nur irgendwo Hokuspokus oder ist es wirklich legit einfach einmal wirklich, also ich glaube für einen Anfänger, für einen Laien ist jetzt PubMed eher weniger geeignet, weil der halt dann auch nicht wirklich was mit diesen Studien anfangen kann. Vor allem kann man nicht aus einer Studie nur das Abstract lesen und dann was glauben rauszulesen, sagen wir mal so. Also einfach Examen als erste Anlaufstelle und das passt
auf jeden Fall gut.
Ja. Können wir die Überleitung zum Fancy Stuff eigentlich auch machen?
Fancy Stuff, Kurkuma. Ja,
Fancy Stuff, ein bisschen. Kurkuma würde mich auch interessieren, weil der Chris nimmt es auch for health reasons. Aber ich weiß sehr wenig über Kurkuma, muss ich ehrlich sagen. Also klär mich gerne aus.
Ich nehme Kurkuma ja schon seit Jahren. Ich glaube, ich habe schon genommen, wie es noch nicht in war. Ja. Worauf man achten sollte, ist, dass es mit Piperin gemeinsam vermengt ist, weil dann die Aufnahme viel, viel höher ist. Wirkt eben antiinflammatorisch, also gegen Entzündungen bei Gelenkschmerzen. Da gibt es so eine ganz nette Studie bei Patienten mit Osteoarthritis, wo sich ein Monat, also die haben sie aufs Laufband gestellt und dann einen Monat lang Kurkuma supplementiert. Und dann am Ende dieses Monats haben sie die doppelte Strecke schmerzfrei geschafft als davor.
Ja.
Also von eben antiinflammatorisch ist sicher die Hauptwirkung und es wirkt wahrscheinlich lindernd bei Depressionen. Ja, alles andere ist jetzt noch nicht so genau recherchiert, aber die Dinge sind halt quasi fix. Ja.
Und stark antioxidativ.
Genau. Ja.
Wie viel Gramm?
1000 bis 1500 Milligramm pro Tag.
Sollte ich vielleicht auch nehmen. Also ich würde es ja von meinem Sponsor auch bekommen, so gesehen.
Das kann jetzt natürlich, wird jetzt nicht damit zusammenhängen, aber es ist einfach ein schöner Nebeneffekt. Also ich war eigentlich seitdem nie krank. Also weder erkältet noch Corona, obwohl es mein Freund hatte. Und noch sonst irgendwas.
Also nochmal Disclaimer, das ist jetzt keine persönliche irgendwie Ding, du kannst dich nicht vor Corona schützen, indem du Kurkuma nimmst. Bitte. Nur mal kurz, um das nochmal so zu sagen. Das ist kein legit Corona-Schutz. So am Rande. Aber ich kann es mir schon vorstellen, ja. Also wenn es ja auch entzündungshemmend und so weiter, beziehungsweise antioxidativ wirkt, wird es ja irgendwo zusammenpassen von dem her. Würdest du generell sagen, dass es irgendwie Supplements gibt, die dein Immunsystem stärken oder dein Immunsystem boosten, wie man so oft einmal sagt? Also, keine Ahnung, Vitamin C hochdosiert oder so? Oder würdest du da irgendwie gar nichts irgendwie...
Ja, wobei Vitamin C ja nur die Dauer von einer Erkältung reduziert und nicht die Häufigkeit.
Ja.
Also ich bin da ein bisschen altmodisch und glaube immer noch an die Dinge wie... viel in der frischen Luft spazieren gehen.
Ein glaub, bisschen trägt es immer gut.
Ja, ich glaube, mein Immunsystem ist halt durchs Krankenhaus sehr geboostet und durch die vielen Gesichtsschleckungen von meinem Hund. Aber ja.
Okay.
Ich glaube, da wird es jetzt nicht dieses heilsame Supplement geben. Ich bin schon ein sehr großer Fan und das finde ich eben bei meinem Ernährungsmedizinkurs auch so interessant oder so cool, dass sie immer sagen, es gab immer ganz viele Vermutungen, wie wenn man von dem zu viel isst, dann kriegt man Krebs und wenn man das macht, dann passiert das. Und in Wahrheit ist nichts übergeblieben, wenn man das alles genau recherchiert. Das Einzige, was übrig bleibt, ist, man soll wirklich, wirklich viel Gemüse essen und zwar wirklich. Und wenn man glaubt, man hat genug Gemüse, dann soll man noch mehr Gemüse essen.
Was mich jetzt da interessieren würde, und das ist eine Frage, die jeder sowieso für sich auch vielleicht ein bisschen beantworten muss, aber einfach, was so deine Meinung auch dazu ist. Was würdest du jetzt sagen, zum Beispiel Bodybuilder in der Off-Season, gerade an diesem Punkt, wo der Appetit halt wirklich zero ist, also wo man wirklich schon nichts mehr runterbringt, wo es bei mir zum Beispiel, ich habe ja im Endeffekt 3 Monate mit meinen 3000 Kalorien geforce-feedet und ich hatte ja keinen Bock mehr auf Gemüse.
Ja.
Würdest du sagen, dass es zum Beispiel jetzt für solche kurzen Zeiträume so, dass man dann schon einmal sagen kann, okay, dann isst halt, damit du deine sportlichen Ziele erreichst, quasi ein bisschen weniger Gemüse und schaust, dass du über Subs zum Beispiel dann diese Nährstoffe ein bisschen reinbekommst oder scheißt für diese 3 Monate einfach auf die Nährstoffe oder wie würdest du das dann zum Beispiel? Oder würdest du sagen, okay, das ist generell vielleicht zum Beispiel gar nicht produktiv und du sollst es an dem Punkt vielleicht gar nicht kommen lassen? Was wäre da so deine Meinung dazu?
Naja, ich glaube schon, dass auch eben im Sinne von Ballaststoffen und so weiter das Gemüse trotzdem am Plan stehen würde und wenn ich jetzt am Nachmittag eine Paprika esse, dann wird mir, glaube ich, vom Sättigungsgefühl her jetzt nicht so viel passieren. Ja, ich glaube eben, dass man Supplements schon sehr auch gerne bedarfsorientiert nehmen kann. Nicht, ich nehme jetzt Supplement A und deshalb nehme ich es jetzt mein Leben lang, sondern eben, wie gesagt, wenn man gerade weniger drauf schauen kann, wenn man in den Tiefen der Prep ist, kann man sie sicher sinnvoll verwenden. Hm. Aber ich bin auch der Meinung, dass man eine Off-Season Gemüse nehmen sollte.
Nein, ich im Grunde.
Weil ja oft gar nicht auch, diese großen Vitamine sind, die gut sind, sondern diese sekundären Pflanzenstoffe, und die sind halt dann ja im Gemüse.
Voll. Nein, definitiv, da bin ich auch voll bei deiner Meinung, also hundertprozentig bei dir. Nur weil es halt zum Beispiel eben trotzdem, also ich habe es halt bei mir selber gemerkt, ich hätte nie gedacht, dass der Zeitpunkt einmal kommt, wo man sagt, okay, ich will kein Gemüse mehr sehen. Also das, ja, das gibt es. Und das ist halt dann das, wo man halt dann schon für sich überlegen muss, okay, gesundheitlich, sportlicher Erfolg, inwiefern steckt man bei einem vielleicht zurück, wann das andere, und das ist halt dann schon was, wo man ein bisschen ins Überlegen kommt, naja, ich meine, ganz ohne Gemüse geht es natürlich nicht. Ich habe halt, also ich habe für mich dann zum Beispiel entschieden, okay, ich nehme halt die High-Fat-Tiefkühl-Gemüsemischungen oder so, was halt Kartoffeln mit 100 Kalorien auf 100 Gramm und davon 7-8 Gramm Fett oder sowas ungefähr. Mhm. Und das hat halt für mich funktioniert, weil ich dann natürlich noch Ballaststoffe und so hatte, aber es ist halt jetzt nicht so, nur frische Paprika oder sowas ist, das ist klar.
Nein, ich habe das mal eh bei dir, glaube ich, gesehen, dass du eben planst, welches deiner Meals
Veggie-Feeding haben wir.
Und die Idee finde ich eigentlich ganz gut, weil dann ist man safe und ja.
Ja, und es ist gerade, finde ich, also was jetzt so Mealtiming und Gemüse und so angeht, ich finde, also für mich persönlich ist es gerade in der Offseason extrem wichtig, dass ich das rund ums Training plane. Weil wenn ich vor dem Training Gemüse esse, rest in peace. Also das ist, aber ich will es auch nicht direkt nach dem Training essen. Ja, die Bau ist halt nicht so gut und das muss halt dann echt voll aufs Training abgestimmt sein. Also bei mir zumindest. Drum. Aber gut. Ja. Nein, ist cool, da auch deine Meinung so ein bisschen dazu zu hören, weil das ist eben, wie gesagt, eh was jeder für sich, glaube ich, ein bisschen situationsabhängig auch entscheiden muss. Aber kann man schon mal machen. Genau. Wenn wir noch mal beim fancy Zeug vorher waren, was jetzt noch interessant wäre, vielleicht was?
Ashwagandha.
Ashwagandha, ja. Hast du Erfahrungen damit selber?
Ja, ich habe es mal genommen, aber ich habe wirklich überhaupt nichts gemerkt. Okay. Gar nicht. Deshalb nehme ich es auch nicht mehr. Grundsätzlich ist es eben so ein Kraut, soll eben das Cortisol-Level, Cortisol ist ja unser Stresshormon, soll das eben senken, reduziert so ein bisschen Ängstlichkeit, soll auch Testosteron steigern, dann gibt es noch diesen Nebeneffekt oder was halt gerade untersucht wird, ob es jetzt vor Krebs schützt, ist aber alles noch nicht fix. Also Ashwagandha muss auf jeden Fall noch um einiges mehr untersucht werden. Ich kenne aber schon Leute, die sagen, wenn sie am Abend Ashwagandha nehmen, dann schlafen, sind sie sofort müde und schlafen ein. Ob jetzt Placebo oder nicht, es ist schön, wenn es für die Leute so ist und ja, wird jetzt keinen Schaden haben. Aber ob es jetzt eben wirklich diesen Effekt hat, da gibt es noch ein bisschen zu wenig drüber. Aber wie gesagt, ich habe wirklich gar nichts gemerkt.
Das ist so ähnlich wie dieses Zink für die Haut. Ja, für manche bringt es sich was, für manche nicht. Ja. Ich nehme auch Ashwagandha, weil ich ja doch immer wieder Schlafprobleme gehabt habe. Und dann habe ich gedacht, okay, probiere es mal. Ich muss ehrlich sagen, dass ich anfangs null Unterschied gemerkt habe. Also wirklich gar nichts. Ich habe es aber dann trotzdem gedacht, okay, jetzt habe ich es eh schon gekauft, jetzt nehme ich es halt einfach weiter. Jetzt ist es mir ausgegangen und ich bin jetzt so circa zwei, drei Wochen ohne Ashwagandha und ich habe auch gemerkt, dass meine Schlafqualität jetzt wieder schlechter wird.
Mhm. Ja, das sagt man ja auch, dass man es durchnehmen muss für ein paar Wochen, bis man überhaupt das merkt.
Ja, weil ich habe mich bis dahin, weil mein Schlaf eigentlich wirklich gut geworden, also ich habe fast durchgeschlafen und konnte auch eigentlich quasi lange schlafen, also so bis 6:30 oder sowas. Und jetzt habe ich gemerkt, dass ich wieder anfange, so um 5 Uhr aufzuwachen und 5 Uhr halt wirklich munter zu sein, so wie früher. und das möchte ich eigentlich nicht haben. Mhm. Also ich habe jetzt wieder Ashwagandha zu Hause und ich werde jetzt wieder beobachten, ob das jetzt quasi besser wird. Weil dann würde ich es eigentlich schon auf das Ashwagandha zurückschließen.
Ja klar. Nein, ich sage auch, wenn mich irgendwer fragt oder auch wenn irgendjemand Schlafprobleme hat, empfehle ich Ihnen schon Ashwagandha, weil Sie können ja einfach mal schauen, es wird jetzt nichts passieren, wenn Sie es nehmen und es hilft nicht. Aber wenn es hilft, ist es natürlich super.
Also. Ich würde es auch sehr viel irgendwo, also für mich persönlich jetzt zum Beispiel, sehr viel Placebo zuordnen. Ich nehme es auch, ja. Also ich nehme es nach dem Training und vorm Schlafen gehen. Und ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass man was bringt. Aber was bei mir ist sowas halt sehr viel, also das hat gar nicht so sehr was, glaube ich, mit dem Supplement selber zu tun, sondern für mich ist es einfach nur so, okay, ich nehme halt was, für was mal gegen den Stress ein bisschen hilft. Und ja, das ist irgendwie auch schon alleine das ja, was ich nehme. Also wirklich nur, dass ich halt weiß, ich habe da Tablette und die hilft mir da dagegen. Also Tablette und Anführungszeichen. Ja. Ja. Das macht bei mir schon extrem viel. Also das ist, ich bin voll, Placebo ist bei mir voll am Start.
Ich glaube, das ist bei den meisten Leuten auch.
Ja, das ist ja voll in Ordnung.
Funktioniert.
Voll. Es ist ja voll okay, weil solange es hilft, das ist ja... Ich habe auch das Gefühl, dass ich mich energiegeladener fühle, wenn ich einen koffeinfreien Kaffee trinke, einfach weil es halt Kaffee ist. So.
Ja, ist aber wie? Ja, ich habe jetzt also, Sommer, also so im Hochsommer für mich entdeckt, alkoholfreien Radler, und nach den ersten zwei halt das Gefühl.
Hast du einen Chips gehabt?
Ja, total. Also ja, Placebo ist
ist ja geil. Cool eigentlich.
Ist ja auch, ist das auch betrunken geil. Vom alkoholfreien Bier.
Ja, ich meine mittlerweile nicht mehr, aber die ersten Male war schon lustig. Ja.
Mega, mega witzig.
Ist übrigens für den Sommer wirklich eine Empfehlung, weil es hat doch sehr wenige Kalorien. Und ist erfrischend.
Wir haben es ja auch mal. Also ich habe in meinem Leben zweimal, glaube ich, einen alkoholfreien Radler getrunken. Aber das ist schon... Also haben wir auch jetzt einmal gemacht, das ist ja schon geil. So am Abend, wenn es heiß ist, zum Essen dazu bestellen. Und
ich finde, also ich muss ehrlich gestehen, ich finde es eine Unart, Bier süß zu machen. Es geht nicht. Es ist wirklich.
Das ist ja auch normales Alkoholpreis.
Ja, das trinke ich sogar manchmal. Ja. Aber ein saurer Radler, das ist auch gut. Das ist dann einfach Bier mit Mineralwasser
gespritzt. Mit Wasser.
Ja. Ist gut. Im Sommer ist das...
So wie Sommerspritze quasi. Ja, also genau. Mit noch mehr Wasser. Ja.
Ist gut.
Jedem das Seine. Jedem das Seine. Das ist gut. So viel dazu. Ja, cool. Haben wir noch irgendwas, was wir über das Thema noch ein bisschen besprechen wollen, was wir noch aus dir rausquetschen wollen, Franzi? Oder gibt es noch irgendwas, was du uns vielleicht mitgeben möchtest, wo du sagst, hey, das muss die Zuhörerschaft im Kopf behalten, wenn es ums Thema Supplements geht?
Ja, also ich glaube, dass es nie schlecht ist, auch mal ab und zu eben einen Status quo zu erheben im Sinne von Blutabnahme. Und wenn ich da merke, es ist alles in Ordnung, kann ich vielleicht das Geld anders investieren.
Welche Werte sollte ich mir da anschauen lassen?
Naja, du kannst im Prinzip Zink, Magnesium, Vitamin D kannst du ja alles bestimmen lassen.
Sehr cool. Dann würde ich sagen, dass das auch so ein bisschen unser Schlusswort ist eigentlich, weil es ist eher ein nettes Takeaway, weil es heißt ja im Grunde auch, seine Gesundheit ein bisschen im Blick zu behalten und solche Dinge einfach, wie du schon immer jetzt gesagt hast, ist einfach bedarfsorientiert einzusetzen, was ja einfach Sinn macht. In dem Sinne, wo finden dich die Leute, wenn sie irgendwie vielleicht zu dem Thema einfach noch eine Frage haben oder generell, wenn sie einfach dir ein bisschen folgen wollen, coachen tust du ja, glaube ich, mittlerweile nimmer, gell?
Nein, meine letzte Kundin läuft nächste Woche aus.
Okay, genau, da war was. Also wenn man sich vielleicht nicht coachen lassen möchte, aber wenn man
eine Frage hat, ja.
Eine Frage hat oder deine Prep nächstes Jahr mitverfolgen möchte.
Oh ja, auf jeden Fall. So ist es. Mind Masters Medicine auf Instagram.
Perfekt, werden wir wieder in der Bio verlinken, definitiv. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du unsere Fragen zu dem Thema beantwortet hast, weil wir haben dich doch ziemlich mit Fragen gelöchert, muss man dazu sagen. Also vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn euch da draußen, wie immer, diese Episode gefallen hat, dann macht auf alle Fälle jetzt einen Screenshot, weil wir haben jetzt Doku-Begleitung. Haut es in eure Instagram-Story und markiert uns mit @petraanalainpretti @mind.muscles.medicine mit Punkten, oder?
Irgendwie so. Yes.
Yes. Und Melanie Mut, ihr wisst Bescheid. Ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen guten Morgen, einen guten Abend, eine gute Nacht, Mahlzeit.
Frohe Weihnachten, schöne Ostern.
Und wir hören und sehen uns demnächst.
Perfekt.